Bayern 2. 1:1. Der Talk mit Stefan Parisius.
Grüß Sie. 1:1 ist heute 1:2, denn meine Gäste sind Alice und Ellen Kessler. Wenn ich Ihnen jetzt beiden eine Frage stelle, wer antwortet dann zuerst?
Meistens die Ellen. Die ist schneller und spontaner.
Ja.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
Alice und Ellen Kessler, Deutschlands berühmtestem Doppel.
Toll, dass dann Alice sagt, meistens die Ellen.
Ja, aber ja, das hat sie als Erste gesagt. Ja, da war ich mal schneller. Ja, toll.
Bei der Geburt waren Sie auch schneller.
War ich auch schneller.
Ja. Sie war auch die Erste, ja.
Ja.
Aber jetzt hinkt sie hinterher.
Warum?
Nein, Charakter. Ich breche nach vorn und sie legt den Rückwärtsgang ein.
Aber ist nicht das, immer, aber ab und zu.
Aber ist dann Ellen nur schneller oder würden Sie auch ganz anders inhaltlich antworten?
Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nö. Ich nenne meine Schwester die rasende Ellen.
Ah, ja.
Sie macht alles schnell.
Ja. Von Grund auf. So, ja. Sie haben eine halbe Stunde.
Jeder hat sein Tempo, sagt man. Und ich habe meins.
Wir besprechen in dieser Sendung immer eine Lebensgeschichte. In diesem Fall sind es zwei. Aber das ist, glaube ich, kein Problem, weil wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann ist die längste Zeit, die Sie beide in Ihrem Leben am Stück voneinander getrennt waren, waren 6 Wochen oder
ja,
so.
Ja, so ist es. Ja. Am Stück, ja.
Was ist da passiert?
Da war ich auf einer Weltreise.
Ach so.
Allein. Nicht ganz allein, aber ohne meine Schwester.
Aber da war kein Streit oder kein...
Nein.
Und aber seitdem nie wieder Lust gehabt, dann längere Zeit?
Doch. Es ergibt sich manchmal, aber die Trennung ist halt nicht 6 Wochen an einem Stück. Die ist dann vielleicht mal 2 Wochen, 10 Tage, 12 Tage, aber nicht 6 Wochen.
Wenn man das zusammenrechnen würde, übers Jahr, dann kämen auch 6 Wochen klar. Und mehr zusammen.
Aber die Symbiose ist schon jedenfalls eine sehr, sehr enge. Viel mehr, als Sie getrennt waren, waren Sie jedenfalls zusammen.
Ja.
Hat mal irgendjemand nachgezählt, wie viele Auftritte Sie zusammen gehabt haben?
Och, ja, eigentlich schwer zu sagen. Niemand. Hätten wir selber machen müssen, aber wir haben es nicht gemacht.
Ja gut, wie viele Jahre waren es?
Tausende. Ja. Wir machen das 60 Jahre jetzt.
Ja, ja.
Also 52 haben wir angefangen, 54 sind wir nach Paris. Wir haben 2013, es sind schon 61 Jahre.
Ja, und wenn Sie im Jahr, sagen wir mal, 100... Naja, in den Jahren in Paris waren es ja viel mehr.
In Paris waren es jeden Abend 365 Tage.
Ja. Also unvorstellbar. Und haben sich so in das gesamte Kulturgewissen Deutschlands sozusagen reingetanzt, dass wir mal eine Kollegin gebeten haben, nämlich Julia Flüß, sich einfach mal heute 2013 umzuhören bei Fußgängern. Was fällt Ihnen denn ein zu den Kessler-Zwillingen?
Oh, das ist lustig.
Da bin ich gespannt. Mit dem Musik, Tanz, dass die sehr lange jung geblieben sind. Genau, also dass die ja immer noch aktiv sind, man sieht sie immer noch, gut aussehende Frauen.
Alte Zeiten von mir auch. Gibt's noch, gell, beide?
Ja, die haben eben Filme gedreht, getanzt, ich glaube auch gesungen. Schöne Lieder haben sie immer als Duo gesungen.
Tanz, Gesang, Varieté.
60er Jahre, gute Filme, die haben nur tanzen können, Singer, Schauspieler, die waren noch gut drauf.
Und so haben ein wunderbares Erscheinungsbild abgegeben, ne? Früher und auch heute noch.
Ja, die waren halt gut drauf.
Nett. Ja. Das ist ja alles positiv.
Ja, na, was haben Sie erwartet?
Haben Sie das Negative weggelassen?
Ja, ein paar haben gesagt, das sind doch die mit den Pudeln.
Nein.
Das, aber hätten Sie drin lassen können.
Ja.
Das wäre lustig
gewesen. Haben wir auch nicht rausgemacht. Nein. Ist das schon mal passiert, dass Sie mit denen verwechselt wurden?
Nein.
Das geht ja nur noch tatsächlich überhaupt nicht. Wenn jede von Ihnen so ganz spezielle Stärken und Schwächen hat, wie das ja ganz normal ist, wer von Ihnen kann denn eigentlich besser tanzen?
Das ist schwer zu sagen.
Das müsste ein Dritter sagen.
Ja, ein Außenseiter, das kann man nicht selbst sagen.
Nee, das kann man nicht sagen.
Aber sehen Sie selbst Unterschiede? Oder wenn Sie sich
eigentlich nicht. Wir sind in einem steten Wettkampf, wenn wir irgendetwas einstudieren müssen. Und passen auf, dass es die andere genauso gut macht wie die eine und dann...
Oder so schnell begreift.
Oder so schnell begreift. Oder,
und wenn nicht, also, dann sagt sie, lass dir was Besseres einfallen.
Also, es gibt immer Streit. Aber es kommt dann irgendwie etwas zustande. Und ich glaube, dadurch, dass wir diesen Wettkampf haben und immer aufeinander achten, sind wir, glaube ich, beide gleich gut.
Ist das jetzt so oder war das früher auch schon so?
War immer so.
Es war immer ein Wettstreit?
Ja, immer.
Nie Eifersucht, aber Wettstreit.
Mhm.
Wer kann es schneller, wer kann es besser?
Ja.
Ja. Schneller war eigentlich schneller. Das Wichtigere.
Ja. Ja. Aber meistens gewonnen hat, ja, im Zweifel wieder Ellen.
Nee, nein. Gewonnen hat am Ende das Resultat.
Und das Publikum,
ja,
wenn
ja.
es ihnen zuschauen tut.
Genau.
Alice und Ellen Kessler, heute in 1 zu 1. Der Talk, die Reise, weil das Leben ist wie eine Reise, die Reise durch ihr Leben,
ja.
Fängt an in einer Kleinstadt in Sachsen in den 30er Jahren. Da waren Sie als Zwillinge vermutlich eine Attraktion, oder?
Keine Ahnung. Nee, wir sind da 36 geboren und wir waren noch Babys, da sind unsere Eltern weggezogen. Hm. Nach Taucher bei Leipzig.
Taucher bei Leipzig. Ja. Aber da sind Sie dann als Attraktion schon vorgeführt worden, ein bisschen, oder?
Noch nicht.
Ja,
noch nicht?
Ein bisschen vom Vater. Vom Vater. Er war ja stolz auf seine Zwillinge.
Ja, Vater, ja.
Ja. Aber sonst eigentlich nicht. Wir waren noch keine Attraktion.
Nee?
Also als wir wussten Mädchen? Auch gar nicht, was wir mal werden wollen.
Nein. Naja, gut, aber zunächst mal eine Attraktion im Sinne von dann gleich angezogen.
Ja, der Vater gemacht.
Der Vater hat sie ein bisschen vorgeführt, ne?
Ja, ja, oh ja, leider. Hat er gern. Ja.
Ja. Mhm. Das haben wir gar nicht gern gehabt, aber nur gut, wenn mein Kind ist, kann man nicht Nein sagen.
Klar. Ja, gut, andererseits, der Vater hat sie auch in die Ballettschule getan.
Ja,
ja, das hat er. Ja.
War es ein Eislaufvater?
Ja, so. Nein, eigentlich in dieser Art nicht, nein. Er wollte, dass wir uns graziös bewegen, dass wir, ja, ich meine, wir mussten auch schwimmen lernen und sind dann auch im Schwimmbad, haben so ein bisschen Kunstspringen gemacht und alles Mögliche. Er wollte einfach, dass wir, ja, uns athletisch,
körperlich entwickeln,
ein bisschen athletisch ja. entwickeln.
Aber die Ballettentscheidung war dann schon eine von Ihnen? Oder
nee, auch nee, vom Vater. Vom
Vater. Unser Vater hingeschickt. Aber wir haben es ja gern gemacht.
Ja, ja. Ja. Hm. Ja. Das heißt, der hat Sie dann richtig sozusagen Ihnen die ersten Schritte
ermöglicht. Ja, zum ersten Mal im Alter von 6 Jahren.
Und wo Sie dann ja sogar an der Opernballettschule.
Aber erst elf, mit 11 Jahren.
Mit 11.
Ja. Ja.
Und dann ja auch nicht lange, weil dann nach dem Krieg hat dieser Vater ganz eigene Wege gefunden, um Sie zu ernähren auch tatsächlich. Entschuldigung, ich habe es gelesen, eine Geschichte über ein lebendes Schwein in Ihrer Badewanne.
Also er hat mal ein Schwein beim Bauern geholt und in so einen Kahn zugedeckt nach Hause. Und es gab ja wir hatten keine Bäder, also keine eigenen in den Wohnungen. Es gab ein Familienbad im Keller und da haben die das Schwein abgemurkst. Also es war ein Geschrei, ich werde es nie vergessen, ich fand es furchtbar. Und dann gab es natürlich wochenlang Schwein.
Ja, gut,
das war wieder gut. Also, es gab ja nichts nach dem Krieg.
Das war im Zuge des Tauschhandels. Dann ist Ihr Vater 1950 in den Westen gegangen.
Ja.
Sie haben ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm gehabt, hatten ja auch teilweise Angst vor ihm.
Ja.
Was ich mich nur gefragt habe, wenn das damals schon so schwierig war, was hat Sie denn dann bewogen, 1952 dahin zu gehen, nachzukommen und nicht bei der Mutter im Osten zu bleiben?
Wir wollten ihn ja nur wieder zurück, wir wollten nur mal in den Westen ihn besuchen, wir waren neugierig, aber wir wollten ja nicht bleiben. Das war nicht unser Vorhaben.
Nein. Das hat er dann eingetütet.
Ja, ja, er hat uns nicht zurückgelassen.
Er hat es richtig festgehalten.
Ja, er hat uns nicht zurückgelassen und wir wollten gar nicht da bleiben. Wir haben es gesehen, es gab Bananen, es gab Orangen, es gab alles.
Was es bei uns nicht gab.
Große, schöne, dicke Würste, alles, was es bei uns nicht gab. Und trotzdem wollten wir zurück. Wir wollten die Ballettschule beenden. Hm. Wir wollten unsere Freundinnen wiedersehen. Aber
wir hatten ja auch Mutter und Katze zu Hause. Wollten wir alles nicht, die Katze auch nicht aufgeben. Mutter hätten wir sowieso nachkommen lassen.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis die nachgekommen ist?
3 Monate.
3 Monate. Mhm. So, aber dann war es ja schwierig, weil Tanzen war dann erstmal nicht möglich, weil Sie waren zu jung hier im Westen.
Ja, die Oper in Düsseldorf hat uns nicht angenommen, auch nicht als Elevinnen, weil wir keine Abschlussprüfung hatten und die hatten keinen Elevin. Und als Tänzerinnen hätten sie uns nicht genommen. Erstens mal mit 15, wir waren vielleicht noch zu jung und eben ohne Abschlussprüfung haben sie das auch nicht gemacht. Hm. Und dann sind wir eben im Varieté-Theater gelandet.
Wenn es nicht Oper ist, dann halt Varieté.
Ja, eben. Aber wir sind da vorbeigegangen. Und, können Sie sich an die Geschwister Höpfner erinnern? Das waren zwei Schwestern, keine Zwillinge, aber noch zu Hitlerzeit sind die immer zusammen aufgetreten,
ja,
haben auch getanzt. Und wir haben gesehen, die sind da aufgetreten im Palladium. Da haben wir gesagt, nein, wenn die ja aufgetreten sind, dann könnten wir das auch wagen.
Und ist es wahr, dass dann, als Sie da in dem ersten Varieté sich vorgestellt haben, dieser legendäre Satz fiel, in der Bibel steht, eine lange Dürre wird kommen, aber was soll ich gleich mit zweien? davon, nee, dass das der, das dass das der Direktor des Varietés gesagt hätte, als sie sich vorgestellt haben?
Vielleicht hat er das gesagt, weil wir waren lang und dürr.
Ja, ja, also, das habe ich gelesen. Mit 15, 16 täglich im Revue-Kabarett auftreten, war das für Sie ein Traum oder ein Albtraum?
Es war hart. Eigentlich habe ich nicht darüber nachgedacht, ob es ein Traum oder ein Albtraum ist. Es war einfach Arbeit und es musste so sein. Ich habe es einfach als, wir mussten Geld verdienen. Unser Vater wollte, dass wir Geld verdienen und dann mussten wir eben dahin und unser Geld verdienen. Hm. Und ob das jetzt Albtraum oder Traum war, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Wir haben nicht gelitten, sagen wir so. Wir haben es eigentlich auch gern getan.
Aber es ist tatsächlich einfach knochenharte Arbeit.
Ja, 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 also wir hatten kein Teenagerleben. Also wir sind nie ausgegangen, da war gar nicht die Zeit dazu. Wir hatten jeden Tag zwei Vorstellungen, alle 14 Tage ein neues Programm im Palladium. Und da mussten immer die 14 Tage für das neue Programm geübt werden, neue Ballettnummern, neue Tanznummern. Also wir hatten eigentlich nie frei.
Und verdient haben Sie auch nicht so wahnsinnig viel. Nee, denn zumindest am Anfang mussten Sie immer noch
150 Mark im Monat.
Ja, aber und dann noch Strafe zahlen?
Ja, aber für jedes sächsische Wort.
Wir hatten einen, ich würde sagen, der Choreograf an diesem Varieté-Theater, das war ein Sadist, hieß Kaminski. Und wir sprachen natürlich Sächsisch und für jedes sächsische Wort, das wir sprachen, wollte er 10 Pfennig. Und da ging die Gage drauf und haben wir gar nichts mehr gesagt, haben wir den Mund gehalten. Haben nur noch zu Hause, auch in der Straßenbahn, wenn wir nach Hause gefahren sind, haben wir nicht mehr miteinander gesprochen.
Haben immer so gemacht.
Zu Hause. Ja. Da haben wir uns unterhalten.
Können Sie denn heute überhaupt noch sächseln?
Ja.
Oh ja.
Ja, können wir schon.
Können wir schon, na gut.
Ja, können wir. Das verlernt man nicht.
Es ist, Sächsisch wäre bei Elvis zum Beispiel auch nicht so gut gekommen.
Sächsisch, der hätte es gar nicht verstanden.
Nee,
der hat es nicht verstanden.
Dem haben Sie richtig einen Korb gegeben?
Ja. Ja.
Ach so. Aber,
Der wollte gar nichts von uns. Der hat sich gar nicht getraut, sagen wir mal so. Er hat gedacht, er hat uns eingeladen, er kam ja jedes Wochenende ins Lido, als er stationiert war in Frankfurt. Mit Gala-Uniform und so. Wollte eigentlich nicht auffallen, aber irgendwo war das sehr arm.
Ja, wenn er Elvis Presley ist.
Ja.
So, wenn ich nicht auffallen will, habe ich keine Gala-Uniform.
So komme ich als normaler Mensch nicht. Aber das hat er nicht getan. Also er hat uns eingeladen und ich glaube, er hat gedacht, wir fallen jetzt vor ihm auf die Knie.
Wie alle anderen. Schreien, ja. Elvis.
Und so. Wir waren ganz kühl, haben die Einladung angenommen. Wir waren natürlich auch neugierig, wie er ist. Und das muss ihn so geschockt haben, dass er völlig verklemmt war. Er war verklemmt. Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Aber ich habe ein Interview gelesen von Harry Belafonte und da hat er ihn in New York mal getroffen, in einem Tonstudio und er hat genau das Gleiche gesagt. Er war verklemmt.
Überwältigt.
Gehemmt.
Ja, er war überwältigt von Ihnen.
Ja.
Ja. Also dann spielen wir von dem jetzt auch. Soll man singen lassen? Nee.
Ja, ja.
Nein.
Damals war ja gar nicht unsere musikalische Richtung.
Machen wir es anders. Wir haben ein Lied von ihm, was aber ganz anders interpretiert wird.
Ja, gut.
Ja? Viva Las Vegas, kennen Sie bestimmt.
Das sollten Sie mitspielen in dem Film.
Ja, und haben abgelehnt. Stellen Sie sich vor, also unser Manager hätte uns am liebsten umgebracht.
Ja, aber warum denn dann?
Ja, weil wir gesagt haben, wir waren bei, was war das für ein Paramount?
Nein, MGM.
MGM. Mit unserem Manager da in dem Büro vom Produzenten und er sagt, ich möchte Ihnen einen Film anbieten. Und da haben wir gesagt, ja, interessant, gern. Und wer, mit wem? Mit Elvis Presley. Und da sind uns die Kinnladen runtergefallen und wir haben uns gedacht, dann kommen wir in die gleiche Schiene wie in Deutschland. So ein bisschen tanzen, ein bisschen singen, ein bisschen blöden Text nebenbei. Und da haben wir gesagt, das wollen wir nicht.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
Alice und Ellen Kessler, Deutschlands berühmtestem Doppel.
Vor Las Vegas kam aber ja noch Paris, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Also da waren Sie noch keine 20 und engagiert eben zum berühmten Varieté aus Lido.
Ja.
Die anderen Mädels sollen damals nicht so sehr begeistert gewesen sein.
Die Franzosen. Also die Bluebell Girls, also die meisten Mädels waren ja Engländer damals. Später kamen dann noch andere Nationalitäten dazu. Und es gab auch Französinnen. 8 Französinnen. Und die mochten uns nicht.
Weil Sie Deutsche waren?
Oder? Ja, genau. Das war 9 Jahre nach dem Krieg. Wir waren die ersten Deutschen in Paris. Also die Franzosen haben die Deutschen überhaupt gehasst. Hm. Also ich muss es jetzt so sagen. Ja. Wir wissen, was das bedeutet, Ausland, nicht nur Ausländerin zu sein und nicht beliebt zu sein. Hm. Wir haben dann auch gesagt, wenn wir einkaufen gingen und uns was, wo wir und sie fragten, woher wir kommen, haben wir immer gesagt, aus der Schweiz oder aus Schweden. Wir haben nicht mehr gesagt, Deutschland. Einmal hatten uns ein Taxifahrer rausgeschmissen.
Mhm. Haben aber dann spätestens übers Tanzen Paris erobert.
Ja, wir über die Jahre hinweg. Weil wir haben dann immer gesagt, pass auf, die müssen endlich begreifen, dass die Deutschen nicht alle furchtbare Menschen sind. Hm. Wir haben immer gelächelt, die haben uns nicht begrüßt, die haben uns die Kostüme nicht gewechselt, die haben sie gegen uns gestellt und wir haben alles selber gemacht, wir haben unsere Netzstrümpfe selber geflickt, haben nie uns beschwert, waren natürlich todunglücklich und wollten wieder gehen. Hm. Und dann hat der Direktor vom Lido gesagt, also als die neue Revue dann begann, wir haben gesagt, nein, wir bleiben nicht, wir gehen zurück nach Deutschland, wir sind hier nicht beliebt und wir sind unglücklich. Und er hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage, nachdem ich euch engagiert habe. Ihr seid so präzise und pünktlich und professionell, ich engagiere noch mehr Deutsche.
Ah, Sie beide?
Das hat er auch getan.
Aha. Sie beide waren angeblich, also es gibt ja Tonnen über Sie geschrieben, wahrscheinlich das meiste stimmt nicht. Sie waren die Einzigen, die nicht oben ohne.
Nein, die Tänzerinnen waren damals alle.
Die ganzen Bluebell Girls waren
angezogen.
Alle angezogen.
Und dann gab es, die hießen Le Mannequin, und die waren oben ohne. Das waren 8 Mädchen, die also busenfrei in tollen Kostümen aufgetreten sind.
Weil das Bild, das man so hat vom klassischen Varieté oder Moulin Rouge, ist ja generell oben ohne.
Ja, Moulin Rouge ist auch.
Es gibt immer ein Ballett angezogen. Heute gibt es auch Tänzerinnen, die eben oben ohne tanzen. Hm. Früher waren das ja keine Tänzerinnen. Man nannte die Models, also Modelle. Jetzt sind es Tänzerinnen und das kann jede Tänzerin frei entscheiden, wenn sie den Busen dazu hat, ob sie es machen will, weil sie dann mehr verdient. Nicht?
Sie haben das jedenfalls später ausführlich nachholen können. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Sie haben sich mit 40 im italienischen Playboy ablichten lassen. Und das ist in der Geschichte dieser Zeitschrift wohl das Heft, das sich am besten verkauft hat.
Innerhalb von 3 Stunden war es verkauft. Ausverkauft.
Werden Sammlerpreise gezahlt?
Ich weiß es nicht, aber es war vergriffen.
Warum haben gerade die Italiener so einen Narren an ihnen gefressen?
Vielleicht haben die zum ersten Mal, Italien war ja sehr prüde. In Italien durfte man die Beine nicht zeigen, also mit hautfarbenen Strümpfen, also mussten schwarze, blickdichte Strümpfe sein. Und dann sahen sie plötzlich 4 Beine und nicht nur 2 und das zum ersten Mal am italienischen Fernsehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die verrückt geworden sind.
Ja. Sie haben ja auch lange gelebt, beide da. Da haben Sie dann wieder ganz andere.
Ja, wir haben lange gelebt. Wir haben sehr viel gearbeitet.
Ja, ja. Viel mehr als in Deutschland.
Also ganz andere Erfahrungen mit als Ausländerin, gerade als Deutsche.
Ja.
Da sind Sie dort wesentlich besser behandelt worden.
Ja.
Ja, da sind wir gut behandelt worden.
Trotzdem aber haben Sie in München immer die Treue gehalten. Also obwohl Sie lange, lange in Hauptwohnsitz auch in Italien hatten.
Ja.
Aber eine Münchner Dependance gab es immer.
Wissen Sie, in Italien war es so, nichts hatte ja, also die Verwaltung in Italien, die vergleiche ich immer mit Griechenland, das ist das gleiche Chaos. Sie wussten nie, woran sie sind, was sie für Steuern zahlen müssen, was sie nicht zahlen müssen. Mit Schmiergeld ging es dann wieder. Es war alles so
korrupt einfach.
Korrupt und es war ungesund. Hm. Und wir haben gesagt, nee, also hier kann man nicht bleiben. Zurück nach Deutschland. Ich meine, in Deutschland gibt es auch Korruption, aber nicht in dem Maße, wie es das in den Südländern gibt. Sagen wir mal, alle Südländer, ob das jetzt Portugal, Spanien, Griechenland, Italien ist.
Oder damals zumindest.
Und wir haben uns also nicht sehr wohl gefühlt, weil sie wurden immer eingeschätzt, was sie an Steuern zahlen müssen.
Ach,
und
das
war
geschätzt?
Immer zu hoch.
Ja.
Immer geschätzt. Aha. Wissen Sie warum? Die Großen, Visconti, Carlo Ponti, die haben...
Fellini.
Die Steuererklärung, die haben dir gesagt, ich verdiene 3.000 Mark im Jahr.
Ja.
Weil sie gesagt haben, wenn ich sage 30.000, schätzen sie mich auf 300. Wenn ich sage 3.000, schätzen sie mich vielleicht auf 30.000. Hm. Die haben alle gelogen und so wurden sie dann mitgezogen und mit eingeschätzt.
Und so sie als ehrliche Deutsche Da ist dann das Deutsche
ja, doch wieder gekommen. Ja, das war sehr, also man hatte ein sehr ungutes Gefühl.
Und zu München kam es über Ihre Mutter dann auch wieder, oder?
Nein, über den Film.
Über den Film?
Ja, wir haben unseren ersten Film in München gemacht. Der hieß »Solange es hübsche Mädchen gibt«. Mit Grete Weiser und Georg Thomalla und Peter
Vogel. Das war 1955 und dann kamen wir das erste Mal nach München. Und da haben wir gesagt, wenn wir mal zurückkommen nach Deutschland, dann möchten wir in München leben.
Und da gab es in Grünwald gerade diese Grundstücke.
Da waren wir erst in, wo haben wir gelernt? Im Fürstenried?
Fürstenried hatten wir die erste Etage einer Villa gemietet. Eigentlich wegen unserer Mutter, weil die wollte nicht in Düsseldorf sein. Die haben wir immer zu uns genommen. Und in Paris hat sie sich auch nicht so wohl gefühlt. Haben wir eben diese Wohnung genommen, wo sie eine Bleibe hatte.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Karriere, auf die verschiedenen Stationen, könnten Sie sagen, was Ihre glücklichste Zeit war? Oder passt
die glücklichste Zeit, ich würde sagen, die Anfänge in Paris. Ja? Wir waren noch nicht bekannt, wir hatten keinen Druck. Wir haben Paris kennengelernt mit einer Gruppe von jungen Männern, die alle schwul waren. Die haben uns immer abgeholt und haben uns nachts Pigalle und Montmartre und Montparnasse gezeigt. Und das war eine wunderschöne Zeit, obwohl wir nicht viel verdient hatten. Aber wir hatten auch keine Verantwortung. Wir haben eben das gemacht, was man uns sagte. Man haben die Kostüme getragen, die man uns gemacht hat. Und wir haben einfach dann nach der DDR und nach Düsseldorf, was harte Arbeit war, ich meine, Paris war auch harte Arbeit. Und trotzdem haben wir einfach jetzt mal das Leben genießen wollen.
Was bedeutet Glück überhaupt für Sie?
Ja, Glück sind eigentlich nur kurze Momente, finde ich. Weil Glück ist so schwer zu umschreiben. Es gibt so wahrscheinlich viele Möglichkeiten von Glück. Also Glück ist für mich, meistens sind das nur Sekunden, wo ich so das Gefühl habe, plötzlich ist alles ganz leicht und leicht und unbeschwert. Oder eben Glück ist, wenn man morgens aufsteht und weiß, heute hat man nur Positives zu erwarten und keine negativen Aufgaben zu erledigen.
Sie schenken uns jetzt zu zweit ungefähr, wie lange ist das, 3 Minuten oder so, Glück, weil jetzt wollen wir Sie hören, natürlich. Ach so. Also, Sie müssen ein bisschen das Lied erklären. Also, das Lied kennt jeder, Raindrops keep falling on my head, Klassiker. Ja. Warum gibt es das nicht in den Archiven des Bayerischen Rundfunks?
Weil wir es in Rom aufgenommen haben.
Römische Platte.
Römische Platte.
Also italienische Platte.
Ja. Da sind Sie als die deutschen Zwillinge entsprechend vermarktet worden. Aber auch, warum dann auf Englisch gesungen?
Die Platte ist überhaupt international. Wir singen auf der Platte auch Deutsch.
Wir singen Portugiesisch.
Portugiesisch, alles.
Und jetzt eben Englisch. Und das mit der Platte, Sie haben sie uns freundlicherweise mitgebracht aus Ihren geheiligten Archiven. Die war vorher schon kaputt, gell? Also sie ist nicht wirklich kaputt, aber sie leiert ein kleines bisschen.
Sie kratzt ein bisschen, ja.
Jana, ich muss sie nur erklären.
Auch dieses Raindrops?
Hör mal rein.
Ja, aha.
Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head. They keep falling, but there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. And raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me.
abgetanzt. Abgegangen, abgetanzt.
Ja. Wir haben gerade besprochen, dass Sie ja eben nicht nur gesungen, sondern gleichzeitig auch noch getanzt haben.
Also während wir die Platte aufgenommen haben, nicht.
Alice und Ellen Kessler, unsere Gäste heute in 1:1. Wie viel Zeit verbringen Sie denn eigentlich jetzt wirklich miteinander heute, also an ganz normalen Tagen?
Eigentlich ja, fast. Ja gut, wir haben getrennte Wohnbereich unter einem Dach, aber zwei Wohneinheiten. Also wir essen Mittag zusammen, ja, aber Frühstücken getrennt, Abendessen getrennt. Und
jeder ist ein bisschen für sich und das ist auch gut so. Ja. Und wenn sie nicht für sich sein will, dann geht sie eben mal rüber, wo die andere ist.
Und dann kann die andere auch nicht mehr für sich sein.
Nein, ja. Also
wir treffen uns auf der Terrasse.
Nein, es ist ein gutes Gefühl. Man ist in seiner Einheit, in seiner Wohnung, man hat aber nicht das Gefühl von Einsamkeit, weil man weiß, auf der anderen Seite ist ja jemand.
Aber ich meine, das ist ein Doppelhaus in Grünwald, wo, glaube ich, auch die Wände teilweise offen sind, nur so Stellwände.
Schiebetüren.
Schiebetüren, ganz genau. Spätestens, als Sie sich das gebaut haben, hätten Sie sich auch für zwei getrennte Wohnungen entscheiden können.
Ja, sehr schlecht, weil wir beruflich halt andauernd dann an Telefon gehangen hätten. Wie wollen wir und wann, wo treffen wir uns und was machen wir und so. Einfach eigentlich aus einer beruflichen Situation heraus haben
aber
wir das so gelöst.
War mit der Entscheidung, so zu leben, dann auch die Entscheidung endgültig, dass Männer so richtig dann nicht mehr dazwischen kommen können?
Nee, ja, das hat sich so ergeben.
Ja.
Da gab es keine präzisen Entscheidungen. Das hat sich so ergeben.
Sie waren beide ja länger verlobt in Italien.
Ja.
Was?
Ich sehr lange, ich war 20 Jahre.
Ja.
20 Jahre.
Also liiert.
Und ich habe darauf so einen blöden Satz, ich sage, okay, und ich war in einem Jahr mit 20.
20 Jahre mit einem, Sie in einem Jahr mit 20.
Klasse. Ja, vielleicht
gibt es auch sowas.
Ja, natürlich. Vielleicht ist das ja dann schon die Erklärung dafür, warum es letztlich mit den Männern dann doch am Ende nicht so richtig geklappt hat.
Ja, ich glaube, das ist Familie gründen. Wir haben ja gesehen, bei uns zu Hause gab es ja kein gutes Familienverhältnis. Und dann waren wir beruflich unabhängig und ich hätte mich nie abhängig gemacht von einem Mann. Vielleicht aus diesem Grund, aus Kindheitserfahrungen. Und mein Lebensgefährte, der hat einmal gefragt, in den ersten 3 Monaten, ob ich ihn heiraten würde. Ich habe gesagt, ja. Und danach hat er nie wieder gefragt. Und ich war froh. Ich musste mich nicht entscheiden.
Ist auch schwierig. Ich meine, wenn man aus 2 Gründen schwierig wahrscheinlich. Einmal das Zwillingsein, dass man sowieso einen engen Partner immer hat.
Ja, genau.
Und dann auch noch im Showbusiness. Also,
Es wäre schwierig geworden.
Die wollten alle ja nur das eine von ihnen. Oder sie hatten ja hunderte Liebesbriefe pro Woche.
Naja, ich habe sie nicht gezählt. Ja. Es gab viele Liebesbriefe, aber die hat man ja nicht ernst genommen.
Na gut, aber es macht einen vielleicht besonders vorsichtig auch.
Ach nö, das nicht.
Nee, das nicht. Das war nicht der Grund. Nein.
Man amüsiert sich darüber. Das ist doch sehr amüsant, so Liebesbriefe zu bekommen.
Selbstverständlich. Ja. Haben Sie das eigentlich auch jemals gemacht? Bei Dates dann getauscht?
Nee, haben wir nie gemacht.
Haben Sie nie?
Das machen männliche Zwillinge.
Ach so.
Aber weibliche machen das eigentlich nie.
Nee.
Die finden das nicht komisch. Männer finden das komisch.
Aber Sie haben sich mal krank gestellt angeblich. Eine von Ihnen.
Krank?
Wo war das?
Wo war das?
In Paris. Als eine weggefahren ist und die andere dann auf der Bühne war und dann ganz schnell zurück ins Hotelzimmer und sich angeblich fiebrig ins Bett gelegt hat.
Die Geschichte kann ich mich nicht erinnern. Also,
wo steht die? Stern 1964 oder so.
Ja.
Also gut, dann stimmt's halt nicht.
Also wir haben ihn nie allein in der im Lido auf der Bühne gestanden. Ja,
gut.
Nein,
wir haben auch krank gearbeitet.
Dann stimmt's
nicht. Wir haben auch mit 40 Fieber gearbeitet.
Gut, dann stimmt's
nicht. Krank machen gab's nicht.
Elvis aber stimmte. Also
ja,
das
Elvis stimmt.
Burt Lancaster.
Stimmt auch.
Na also.
Also wenn es stimmt, dann stimmt's. Ja, dann sage ich ja.
Sascha Distel?
Nö. Lieber Freund.
Lieber Freund.
Lieber Freund.
Ja.
Dean Martin?
Auch ein Kollege. Wie Frank Sinatra.
Frank Sinatra hätte bestimmt nicht Nein gesagt. Im Gegenteil, als wir zusammen in Las Vegas gearbeitet haben, war er gerade mit Mia Farrow verheiratet.
Mhm.
Und dann hat er uns eingeladen in die Lounge und schaute uns so an, eine von uns oder beide, und er sagte nur, "It's a shame, I just got married."
Dann hat er also gesagt, schade, dass ich gerade geheiratet habe.
Ja.
Ja. Und dann Frau Farrow war dann nicht so gut, auf sie zu sprechen.
Ach nein, die war nicht sehr liebe, aber die ist immer mit dem, wie hieß der, als Herr der Hammer, ist die immer herumgezogen, weil ihr Mann hat ja gearbeitet, zwei Vorstellungen, wie wir das alle machen mussten und da zog sie immer mit diesem Sänger.
Ja, fällt mir auch nicht ein, der
Name. Albert Hammond.
Es war ein Südamerikaner.
Ach so.
Mit
wie
Gitarre.
Hieß er
bloß?
Tja, wie hieß er bloß?
Also es war Herr Hammer, a hammer in the morning, a hammer in the evening, a hammer in the night. Ja, glaub, der war da eine Bestseller. Das war sein bestes Lied,
glaube ich. Nein, gut. Wir sollten das eine vielleicht doch noch mal kurz sagen, weil Sie gerade vorhin, als es darum ging, irgendwie verheiratet und so, Sie sagen, naja, so ein bisschen familiäre Hintergründe hatte das auch. Sie haben irgendwann mal, glaube ich, auch gesagt, naja, im Prinzip hängt viel davon auch an Ihrem Vater.
Ja.
Wieso?
Ja, er war kein guter, sagen wir mal, er war kein guter Ehemann. Und als Kind kriegt man das ja mit. Er war nicht böse zu uns, aber er war halt unberechenbar. Er hat leider getrunken. Mhm. Und wenn er getrunken hat, war er unberechenbar. Und man wusste nie, was auf einen zukommt. Und das hat natürlich mehr unsere Mutter zu spüren bekommen. Aber man kriegt das als Kind natürlich mit. Und man ist nie irgendwie frei. Man hat immer irgendwie Angst. Also wir haben eigentlich, sehr in Angst gelebt, würde ich sagen.
Ja, wenn er betrunken nach Hause kam und dann hat er manchmal, weil er hat ja immer geschoben, schon früher ist in den Westen gefahren und hat Kugellager getauscht oder was weiß ich und kam dann mit
Lebensmittel
mit zurück, das war gut. Ne? Ja. Aber dann hatte er ein Paket Geld natürlich, hat es auf den Tisch geworfen und hat zu unserer Mutter gesagt, sie soll gehen. Und sie soll verschwinden, aber wir sollen da bleiben. Und dann haben wir immer geschrien, nein, wir bleiben bei der Mutter. Ja.
Und dieses Männerbild haben Sie dann einfach auf alle anderen projiziert? Oder wieso spielt das dann dabei
eine Rolle? Ja, also diese Macho-Typen, die man so sieht, das ist nie mein Fall gewesen. Wir haben uns eher in Schwule verknallt.
Am Anfang, ja, ja.
Gut, wir sind ja mit Schwulen groß geworden. In einem Revue-Theater, die Tänzer, da gab es vielleicht einen, der nicht schwul war. Und da hat man sich immer in diese Schwulen verliebt. Das war sehr lustig, weil da ging eben gar nichts.
Ja, man hat es versucht, aber es ging nicht.
Bei Lancaster war das bestimmt anders.
Nein, der war ja nicht schwul.
Naja, eben. Aber Sie haben keinen bekehren können, nein?
Nein, versucht haben wir es, das ist unmöglich. Also wenn Sie nicht bi sind, dann ist das leider unmöglich.
Auch das soll es ja geben.
Aber es gibt ja auch welche, die bi sind.
Eben.
Doch, ich hatte mal mit einem bi eine kurze Liaison in Paris.
Mhm. Ja. Aber das war ja wahrscheinlich sowieso dann der Traum aller dieser Menschen, die Sie bezirzt haben, dann einmal mit Ihnen beiden zusammen im Zweifel gleichzeitig.
Das war auch der Wunsch von vielen Männern und das war natürlich so absurd, dass wir gleich von Anfang an gesagt haben, der läuft gar nicht.
Ja, das verstehe ich auch gar nicht. Nee, wenn ich schon mit zwei Frauen gleichzeitig bin, dann nehme ich mir doch eine dunkle, dicke, eine blonde, schlanke oder umgekehrt.
Und nicht zwei,
oder so.
Die gleich ausschauen.
Ja, zwei, die gleich ausschauen, ist ja schon ganz extrem pervers, oder?
Langweilig oder pervers?
Ich weiß es nicht, was die sich dabei gedacht haben.
Oh Gott, ist das langweilig? Denke ich mal drüber nach.
Vielleicht alles. Langweilig und pervers.
ein langweiliger Perverser. Das ist alles.
Ja, das ist.
Sie gehörten mit zu den schönsten Frauen der Welt, waren auf diesem ganzen...
Sagt man, ich weiß
nicht. Ja, das ist doch sehr relativ. Für jeden ist doch Schönheit was anderes.
Ja, gut, aber dann noch in dem Business. Ja. Was bedeutet Schönheit Ihnen heute?
Schönheit? Bedeutet mir eigentlich nicht viel. Ich sage nur immer, bekannt sein ist anstrengend, weil man immer irgendwie anständig aussehen muss. Also man muss zurechtgemacht sein, man muss geschminkt sein. Also die Augen schminke ich. Ich gehe ohne Augenschminke nicht aus dem Haus. Weil man muss sich immer überlegen, die Leute, sie kommen am Fernsehen in ihrem Wohnzimmer und sind natürlich toll zurechtgemacht mit Kostümen, Frisuren und so. Und das wollen die auch privat sehen. Also sie können dann nicht wie Lieschen Müller irgendwo durch die Gegend gehen und dann sind das Publikum wäre enttäuscht.
Gut, aber das ist das eine. Aber Schönheit ja. an sich, ich meine, Sie haben da auch sehr offen darüber gesprochen. Sie haben vor ein paar Jahren auch nachgedacht.
Na, ich mag lieber Schönheit als Hässlichkeit. Ja. Ob das jetzt tote Dinge sind, lebendige Dinge. Schöne Dinge sind einfach angenehmer als hässliche.
Aber eine Operation ist ja noch was anderes, als sich nur zurechtzumachen.
Ja, wir haben uns einmal liften lassen. Ja. 1998.
Das weiß man ja.
Wir haben es ja zugegeben. Ja. Es haben so viele gemacht und geben es nicht zu. Hm. Aber dann sagen Sie es privat, wenn Sie erfahren, oder wir haben es ja öffentlich gemacht, weil dann brauchen auch die ganzen Damen der Münchner Gesellschaft nicht, ja, sind die nun und sind die nicht und guck doch mal hinter die Ohren und so. Und dann, ja, da hat man denen die Neugier genommen und jetzt
hat man seine Ruhe.
Genau, ja. Sie haben nicht nur gesagt, dass Sie sich haben liften lassen, sondern auch gesagt, Sie würden es nicht nochmal machen.
Nö, nicht unbedingt.
Ich finde, man muss doch natürlich noch aussehen und nicht wie manche, also die dann wie Zombies durch die Gegend gehen. Und sie sehen trotzdem nicht jünger aus, sie sehen nur anders aus und nicht immer sehr vorteilhaft.
Also Botox wäre kein Thema?
Nee, eigentlich nicht.
Wo?
Ja, doch. An der Stirn. Aber ich weiß ja gar nicht, wo.
Ich sage immer, ein paar Falten müssen doch sein.
Ja, natürlich.
Man soll mit ein paar
Falten
leben.
Aber wenn man da so ein, Entschuldigung, arschglattes Gesicht hat, das sieht ja auch ein bisschen eigenartig aus.
Ja, vor allen Dingen, weil wenn er jetzt kommt, ja, dann jetzt geht es ja weiter. Was bedeutet Ihnen die Zahl 77?
Gar nichts. Ich bin stolz, dass ich 77 werde. Wir haben nie mit unserem Alter, also wir konnten es eigentlich nie verneinen, weil wir so jung angefangen haben. Es ist ja alles archiviert. Ja. Und ich mache mir auch nichts draus, wenn mich jemand fragt, wie alt sind Sie oder werden Sie? Ich sage das sofort. So viele Frauen schwindeln das Alter herunter und dann sagt man, sieht aber gar nicht gut aus für ihr Alter, wenn sie 10 Jahre abschreibt. Ja.
Das heißt,
also ist es doch besser, die Wahrheit zu sagen. Ich sage immer, oder das ist auch ein Thema, was wir weiter sagen, mit der Wahrheit lebt man besser.
Ja. Allerdings.
Das heißt, Sie feiern jetzt dann demnächst eben 77.
Ja, August, im August, 77.
Ja. Ja, am 77. Ja.
Doppelte 7, mein Gott, das muss doch irgendwas bedeuten, weil die 7 ist unsere Schicksalszahl.
Weil?
Ja. Mit der 7 hat sich viel getan in unserem Leben.
Ja, zum Beispiel?
Der Tod unserer Mutter. Am 7. April um 7 Uhr im Jahre 77. Mhm. Ja. Und seitdem ist die 7 irgendwie eine Schicksalszahl. Keine Glückszahl, Schicksalszahl.
Wie feiern Sie denn den Geburtstag?
Wir wissen es
noch gar nicht. Wir haben es noch gar nicht entschieden. Nee. Wir wissen
aber Sie meistens in Italien, glaube ich, um die Zeit?
Wir waren früher immer. Früher, bei Franco Zeffirelli waren wir jedes Jahr. Er bestand darauf, dass wir unseren Geburtstag bei ihm feiern. Das war ja auch immer sehr schön. Positano an der amalfitanischen Küste. Aber er hat das... Unseren 69. haben wir noch da gefeiert mit ihm und dann hat er es verkauft, weil er nicht mehr hingehen kann, aus gesundheitlichen Gründen. Und seitdem haben wir es nicht mehr mit ihm gefeiert.
Mhm. Und dann wollten
doch mal in Rom. Ja.
Ja. In Italien sind Sie aber immer noch auch sehr aktiv. Ne? Also das heißt, in Italien waren Sie ja auch tatsächlich noch größer als in Deutschland.
Ja, wir haben sehr viel mehr Fernsehen da gedreht. Sehr viel mehr.
Theater gespielt und Platten gemacht, also alles Mögliche.
Gibt es da im Augenblick auch noch Aktivitäten, die jetzt noch anstehen?
In diesem Jahr nicht, oder? Wir haben eine Talkshow gemacht in diesem Jahr, aber das war alles. Wir haben im letzten Jahr, also von 2011 bis 2012, Theater gespielt. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ein Musical. Aber nicht das Original, völlig anders, abstrakt.
Abstrakte Form, ja.
War das das, wo Sie zum ersten Mal nicht zusammen, sondern abwechselnd die gleiche Rolle gespielt haben?
Nein. Das war in Stuttgart.
In 6 Tanzstunden in 6 Wochen.
Ah, gut. Okay.
Das war eine wunderbare Sache.
Und wo sieht man Sie in Deutschland demnächst wieder?
Auch wissen wir nicht. Die Sachen, die sie uns angeboten haben, zu denen haben wir Nein gesagt. Zum Beispiel Dschungelcamp hat man uns angeboten.
Die wollten Sie im Dschungelcamp
haben? Ja, da haben wir gar nicht geantwortet.
Danke, dass Sie nicht.
Wir haben gar nicht geantwortet. Also wir machen sowas nicht. Dann gibt es noch eine Sendung, ich will jetzt den Titel nicht nennen, ich glaube, das läuft auf Pro7. Das sind alles Sendungen, die haben keinen Wert. Der Wolfgang Rademann, der ja sehr bekannt ist, der hat mal zu uns gesagt, Kinder, vergesst nie, ihr habt eine Wertstellung, verliert sie nicht. Mhm. Und das habe ich mir immer im Gedächtnis, kommt das zurück, wenn wir Angebote haben, die wirklich unserer Wertstellung nicht entsprechen.
Schön, weil Sie da Sachen wie zum Beispiel der Tatort.
Ja. Ja, aber ja. Mit Ulrich Tucker kann man das machen, weil Ulrich Tucker macht, da weiß man genau, das sind Sachen, die haben Format.
Ja. Alte Paare werden sich ja angeblich immer ähnlicher, sagt man so. Stellen Sie das auch fest oder geht es bei Ihnen in die andere Richtung?
Wir versuchen es manchmal in die andere Richtung gehen zu lassen.
Sie versuchen sich unähnlicher zu lassen?
Ja.
Aha, wie kann man das denn aktiv versuchen?
Ja, aktiv. Ich meine, ja, dann sollten wir jetzt hier gar nicht so sitzen mit fast gleicher Frisur oder gleicher Frisur.
Ja.
Also wir kleiden uns nicht gleich, das schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und wie versuchen wir es? Ja.
Versuchen tun wir es nicht. Wir sind uns als Kinder viel ähnlicher gewesen. Mhm. Aber man ist ja, man wird erwachsen, man hat verschiedene Erfahrungen im Leben gemacht. Und das, ich glaube, das wirkt sich auch auf den Gesichtsausdruck aus. Ja. Und deshalb finde ich, dass wir uns heute gar nicht mehr so ähnlich sind.
Sie sprechen aber auch schon mal so von einer Zwangsjacke, die dieses Zwillingsdasein.
Absolut. Ja, das war es immer. Unsere Synchronität war unser Markenzeichen. Ja? Und da können Sie sich nicht vertun auf der Bühne, nicht? Da müssen Sie wirklich synchron sein.
Mhm.
Aber manchmal fühlen Sie ja auch heute Abend gern mal das Bein noch ein bisschen höher und den Arm noch ein bisschen größer. Geht ja alles nicht. Man muss ja immer aus dem Augenwinkel, gut, das war gar nicht nötig, aber aus dem Augenwinkel eigentlich die andere im Auge haben.
Trotzdem ist das inzwischen aber ja eine sehr freiwillige Zwangsjacke, weil
berufliche
Notwendigkeit ist ja nicht mehr da.
Nein.
Nein. Ist es dann immer noch eine Zwangsjacke?
Ja, wenn wir zusammen arbeiten müssen und tanzen müssen, wird es immer eine Zwangsjacke bleiben. Weil es ist nun mal so, dass wir auf die Synchronität immer hinarbeiten müssen. Nicht?
Wie viel tanzen Sie heute denn eigentlich noch?
Wir tanzen kaum noch.
Wir machen aber unser Gymnastikprogramm jeden zweiten Tag.
Dass wir fit bleiben. Vielleicht müssen wir noch mal tanzen. Also große Sprünge machen wir eh nicht mehr.
Vielleicht müssen
aber die Beine
wir.
Also
wir
in
noch
Italien vorletztes, haben wir noch getanzt.
Ja, ja. Na also. Naja, und wahrscheinlich ist das auch ein bisschen so, wie man sagt, Schiefer, man verlernt es eigentlich nicht, wenn man das mal so konnte, wie Sie.
Ja, man verlernt es nicht, aber es fällt einem nicht mehr ganz, alles ganz so einfach.
Naja, gut.
Geht nicht mehr so.
Es sind vielleicht auch andere Schritte.
Geht nicht mehr so leicht. Also Spagat geht noch, aber große Sprünge nicht.
Spagat geht noch, sagt die 76-Jährige. Ich war wahnsinnig.
Ja, mache ich auch. Bei jeder Gymnastik mache ich meinen Spagat.
Gut, dann höre ich jetzt auf.
Warum? Na,
warum?
Ich muss das jetzt erst noch üben.
Dann üben Sie mal. Fangen Sie gleich an.
Vielen Dank, Alice und Ellen Kessler, für diese Stunde.